Christoph von Schmidt, Die Ostereier, gelesen von Jasmin Stab. Es lebten einmal vor vielen hundert Jahren in einem kleinen Tal tief im Gebirge einige arme Kohlenbrenner. Das enge Tal war rings von Wald und Felsen eingeschlossen. Die Hütten der armen Leute lagen im Tal umher zerstreut. Einige Kirsch- und Pflaumenbäume bei jeder Hütte, etwas Ackerland mit Sommergetreide, Flachs und Hanf, eine Kuh und einige Ziegen waren all ihr Reichtum. Indes erwarben sie noch einiges mit Kohlenbrennen für die Einschmelze im Gebirge. So wenig aber die Leute hatten, so waren sie dennoch ein sehr glückliches Völklein, denn sie wünschten sich nicht mehr. Sie waren bei ihrer harten Lebensart, bei steter Arbeit und strenger Mäßigkeit vollkommen gesund, und man sah in diesen armen Hütten, was man in Palästen vergebens suchen würde: alte Männer, die über 100 Jahre zählten. Eines Tages, da schon der Hafer anfing zu bleichen und es im Gebirge sehr heiß war, kam ein Köhlermädchen, das die Ziegen hütete, fast außer Atem nach Hause gesprungen und brachte den Eltern die Nachricht, es seien fremde Leute im Tal angekommen, von gar wundersamer Tracht und seltsamer Redensart. Eine vornehme Frau und zwei Kinder und ein sehr alter Mann, der, obgleich er sehr prächtige Kleider anhabe, doch nur ihr Diener scheine.
»Ach«, sagte das Mädchen, »die guten Leute sind hungrig und durstig und sehr müde. Ich traf sie, als ich eine verlorene Ziege suchte, ganz abgemattet im Gebirge an, und zeigte ihnen den Weg in unser Tal. Wir wollen ihnen doch etwas zu essen und zu trinken hinaustragen und sehen, ob wir sie die Nacht bei uns und den Nachbarn nicht unterbringen können.«
Die Eltern nahmen sogleich Haferbrot, Milch und Ziegenkäse und gingen hin. Die Fremden hatten sich indes in den Schatten einer buschigen Felsenwand gelagert, wo es sehr kühl war. Die Frau saß auf einem bemoosten Felsenstück und hatte ihr Angesicht mit einem weißen Schleier von feinem Flor bedeckt. Eines der Kinder, ein zartes, wunderschönes Fräulein, saß auf ihrem Schoß. Der alte Diener, ein ehrwürdiger Greis, war damit beschäftigt, das schwer beladene Maultier abzupacken, das sie bei sich hatten. Das andere Kind, ein munterer, schöner Knabe, hielt dem Tier einige Disteln hin, an denen es begierig fraß. Der Kohlenbrenner und sein Weib näherten sich der fremden Frau mit Ehrerbietung. Denn an ihrer edlen Gestalt, ihrem Anstand und ihrem langen weißen Gewand merkte man sogleich, dass sie von hohem Stande sein müsse. »Sieh nur«, sagte die Kohlenbrennerin leise zu ihrem Mann, »den zierlich ausgezackten stehenden Halskragen, die feinen Spitzen, aus denen die zarten Hände nur zur Hälfte hervorblicken. Und der Tausend, sogar die Schuhe sind so weiß wie Kirschblüte und mit silbernen Blümchen geziert.« Der Mann tadelte aber sein Weib und sagte zu ihr, »Dir steckt doch nichts im Kopfe als die Eitelkeit. Den höheren Ständen geziemt eine vornehmere Kleidung. Indes macht das Kleid den Menschen um nichts besser. Und mit den zierlichen Schuhen hat die gute Frau wohl schon manchen harten Tritt tun und manche raue Wege gehen müssen.« Der Köhler und die Köhlerin boten der fremden Frau jetzt Milchbrot und Käse an. Die Frau schlug den Schleier zurück, und beide wunderten sich über die Schönheit und die edle, sanfte Gesichtsbildung der Frau. Sie dankte freundlich und ließ sogleich das Kind auf dem Schoß aus der irdenen Schale voll Milch trinken. Und die hellen Tränen drangen ihr aus den Augen und benetzten die blühenden Wangen, als das Kleine die Schale mit beiden Händchen festhielt und begierig trank. Auch der liebliche Knabe kam herbei und trank auch. Darauf teilte sie von dem Brot aus, und dann trank sie erst selbst und aß von dem Brot. Der fremde Mann aber ließ sich besonders den Käse sehr gut schmecken. Während sie aßen, kamen aus allen Hütten groß und klein herbei, standen im Kreis umher und betrachteten neugierig und wundernd die neu angekommenen Fremden. Nachdem der alte Mann satt war, bat er flehentlich, die Leute möchten der Frau doch in irgendeiner Hütte auf einige Zeit ein kleines Stübchen einräumen. Sie werde ihnen nicht zur Last fallen, sondern alles reichlich bezahlen.
»Ach ja«, sagte die Frau mit sanfter, lieblicher Stimme, »erbarmt euch einer unglücklichen Mutter und ihrer zwei Kleinen, die durch ein schreckliches Schicksal aus ihrer Heimat vertrieben wurden.«
Die Männer traten sogleich zusammen und hielten Rat, wie das zu machen sei. Oben im Tal brach hoch aus rötlichen Marmorfelsen ein Bächlein hervor, stürzte sich, schäumend und weiß wie Milch, von Felsen zu Felsen und trieb eine Mühle, die gleichsam nur so an den Felsen dort hing. Auf der anderen Seite des Bächleins hatte der Müller noch ein anderes nettes Häuschen erbaut. Freilich war es, wie alle übrigen Häuser im Tal, nur ganz aus Holz, aber gar freundlich anzusehen, von Kirschbäumen lieblich beschattet und von einem kleinen Gärtchen umgeben. Dieses Häuschen bot der Müller der fremden Frau zur Wohnung an. »Mein neues Hüttchen da droben«, sagte er, indem er mit der Hand hinaufzeigte, »räume ich euch, wie es dasteht, herzlich gerne ein. Es ist spannneu, und noch kein Mensch hat darin gewohnt. Ich baute es eigentlich, um einmal dahin zu ziehen, wenn ich die Mühle meinem Sohn übergeben werde. Wie doch der liebe Gott, ihm sei Dank, so wunderbar für euch sorgt. Erst gestern bin ich damit vollends fertig geworden, und heute könnt ihr nun schon einziehen. Es ist recht so, als wenn ich es gerade für euch gebaut hätte. Es wird euch gewiss gefallen.« Die gute Frau war über dieses freundliche Anerbieten hocherfreut. Nachdem sie etwas ausgeruht hatte, ging sie sogleich hinauf. Sie trug das kleine Fräulein auf dem Arm, und der alte Mann führte den Knaben an der Hand. Der Müller aber besorgte das Maultier. Die Frau fand das Häuschen zur großen Freude des Müllers ganz unvergleichlich. Mit einem Tisch, einigen Stühlen und Bettstätten war es schon versehen. Schöne Teppiche und prächtige Decken zur Nachtruhe hatte die Frau auf dem Maultier mitgebracht. Sie übernachtete daher sogleich da und dankte Gott mit ihren beiden Kleinen vor dem Schlafengehen noch herzlich, dass er sie nach langem Herumirren einen so angemessenen Zufluchtsort habe finden lassen. »Wer hätte es geglaubt«, sagte sie, »dass ich, in Palästen erwachsen, mich noch glücklich schätzen würde, in eine solche Hütte aufgenommen zu werden. Wie nötig hat auch der Höhere, gegen den Niedrigsten gut und gefällig zu sein. Könnte er auch so hart sein, es nicht aus Menschenfreundlichkeit zu tun, so sollte ihn doch die Klugheit dazu bewegen. Denn kein Mensch weiß, was ihm bevorsteht.« Den anderen Morgen kam die Frau in aller Frühe mit ihren Kleinen aus der niederen Wohnung hervor, sich ein wenig in der Gegend umzusehen. Denn am Tag zuvor waren sie dazu allzu müde. Mit Entzücken betrachtete sie die schöne Aussicht ins Tal. Die Hütten der Köhler lagen tief unten im grünen Tal wie hingesät, nur immer zwei oder drei beisammen. Das Mühlbächlein schlängelte sich hell wie Silber mitten durchhin. Die bunten Felsen voll grüner Sträucher, an denen die Ziegen nagten, hätte man, so wie sie jetzt von der Morgensonne beleuchtet waren, nicht schöner malen können. Der alte Müller kam, sobald er die Frau mit ihren Kindern erblickte, sogleich aus der Mühle heraus und über den schmalen Steg, der über das Bächlein führte, herüber. »Aber nicht wahr?« rief er. »Ein schöneres Plätzchen als dieses gibt es doch im ganzen Tal nicht. Hier scheint die Morgensonne immer als erstes hin. Wenn die Hütten unten, wie eben jetzt, noch im schwarzen Schatten liegen, so ist da droben schon alles von der Sonne wie vergoldet. Ja oft, wenn im tiefen, feuchten Tal kaum die Kamine der Hütten aus dem grauen Nebel hervorragen, hat man hier den klaren, blauen Himmel.« Den Kindern der Frau gefiel aber das Mühlrad, das sich beständig so geschäftig umdrehte, am besten. Den Knaben ergötzte besonders das Klappern der Mühle und das Rauschen des Wassers, das wie siedende Milch zu kochen schien. Das Mädchen hingegen hatte ihre vorzügliche Freude an den funkelnden Edelsteinen von allen Farben, die, wie sie sagte, im Sonnenglanz von dem immer tröpfelnden Rad fielen. Die Frau brachte den Tag zu, sich einzurichten, so gut es in diesem armen Tal sein konnte. Die Leute wetteiferten sie mit Lebensmitteln, mit Brennholz, irdenem Küchengeschirr und anderen Kleinigkeiten zu versehen. Das Mädchen, das ihr zuerst den Weg in das Tal gezeigt hatte und Martha hieß, kam zu ihr in den Dienst. »Vor allem brauche ich Eier«, sagte die Frau, als sie sich zum Kochen anschickte. »Sieh doch, dass du mir für Bezahlung einige auftreibest.« »Eier?« fragte Martha ganz verwundert. »Ja, wozu denn?« »Närrisches Mädchen«, sagte die Frau. »Wozu? Zum Kochen. Geh nur und mach, dass du bald wiederkommst.« »Zum Kochen?« sagte das Mädchen. »Aber die Vöglein haben ja nun keine Eilein mehr. Und dann wäre es doch auch schade. Vier Personen hätten ja wohl einige hundert Eilein von Finken oder Hänflingen nötig, sich satt zu essen.« »Was plauderst du da?« sagte die Frau. »Wer redet denn von den Eierchen der Vöglein? Ich meine Hühnereier.« Das Mädchen schüttelte den Kopf und sagte, »Was das für Vögel sind, weiß ich gar nicht. In meinem Leben habe ich noch keine gesehen.«
»Oh wie«, sagte die Frau,
»so gibt es bei euch nicht einmal Hühner?« Denn da die Hühner erst aus dem Morgenland zu uns gebracht wurden, so war damals in manchen Gegenden ein Huhn wirklich etwas so Seltenes als jetzt ein Pfau. Die Frau wußte sich, da hier auch nichts von Fleischspeisen zu haben war, in ihrer kleinen Küche fast nicht zu helfen. »Ich hätte nie daran gedacht«, sprach sie, »was es um ein Ei für eine Wohltat Gottes ist, bis jetzt, da ich keines haben kann. So ging's mir aber auf meiner Wanderung schon mit 100 Dingen. Mangel und Not haben doch auch ihr Gutes, indem sie uns auf manche Gabe Gottes, die wir bisher nicht achteten, aufmerksam machen und uns Dankbarkeit lehren.« Die gute Frau musste sehr kümmerlich leben. Die Leute trugen ihr indes fleißig zu, was sie nur immer glaubten, dass ihr angenehm sein könnte. Wenn der Müller eine schöne Forelle oder ein Köhler ein paar Grammitzvögel fing, so brachten sie ihr dieselben sogleich. Die größten Dienste tat ihr aber der alte Diener, der mit ihr gekommen war. Sie hatte noch einige goldene Kleinodien und kostbare Edelsteine. Von diesen gab sie ihm von Zeit zu Zeit. Und er verreiste damit und blieb oft mehrere Wochen aus. So oft er zurückkam, brachte er immer allerlei mit, das er für die kleine Haushaltung eingekauft hatte. Die Leute bemerkten indes, dass die Frau nach seiner Rückkehr oft sehr traurig war und rotgeweinte Augen hatte. Sie wären gerne dahinter gekommen, wer sie denn eigentlich sei und woher sie komme. Allein sie selbst zu fragen, hatten sie nicht den Mut. Der alte Mann aber sagte ihnen, wenn sie ihn fragten, so seltsame Namen, dass sie dieselben kaum nachsprechen konnten und sie in einer Viertelstunde schon wieder vergessen hatten, bis sie endlich merkten, dass der muntere Greis sie nur zum Besten habe. Da machten sie sich an die Kleinen. »Sag uns doch«, sagten sie zum Knaben, »wie heißt denn deine Mutter eigentlich? Wir wollen es nicht weiter sagen. Sag es uns nur ins Ohr.« Da sagte ihnen denn das Kind sehr geheimnisvoll, aber auch sehr offenherzig und zutraulich, »sie heißt eigentlich Mama.« Ähnliche Antworten gab auch das Mädchen. Die Leute mussten es also der Zeit überlassen, dieses Geheimnis zu enthüllen. Einmal kam der alte Diener, der Kuno hieß, wieder von einer Reise heim und trug einen Hühnerstall auf dem Rücken. In dem waren ein Hahn und einige Hennen. Als die Kinder im Tal den alten Mann kommen sahen, liefen sie alle zusammen, denn er brachte ihnen immer etwas mit: weißes Brot, getrocknete Pflaumen, ein Pfeifchen ein Klöcklein für ihre Ziegen oder sonst eine Kleinigkeit. Diesmal waren die Kinder sehr neugierig, was denn in dem vergitterten Kästchen sei, das fast ganz mit Tuch bedeckt war, so dass man nicht recht hineinsehen konnte. Sie begleiteten ihn bis vor die Tür der Frau, die mit ihren zwei Kleinen sogleich freudig herauskam und ihn grüßte.
»Gottlob«, rief das kleine Fräulein und klatschte in die Hände. »Nun sind doch einmal die Hühner da.«
Der Mann stellte den Kasten nieder, öffnete das Türchen, und da kam denn zuerst ein prächtiger Hahn heraus. Die Kinder erstaunten.
»Was für ein sonderbarer Vogel das ist«, riefen sie,
denn wie man ihn heiße, wussten sie noch nicht.
»In unserem Leben haben wir noch keinen so schönen Vogel gesehen. Was er für eine schöne Krone auf dem Kopf hat. Noch schöner rot als Kornblumen. Und wie wunderschön bräunlich und gelblich seine Federn schimmern. Noch schöner als reifes Getreide in der Abendsonne. Und wie wunderlich er den Schweif trägt, fast wie eine Sichel gekrümmt.«
Auch die Hennen gefielen ihnen sehr wohl. Es waren ein paar schwarze mit hochrotem Kamm, ein paar weiße mit Schöpfen und ein paar rötlich-braune ohne Schweif. Die Frau streute den Hühnern einige Hände voll Haferkörner hin. Die Hühner pickten sie geschäftig hinweg, und die Kinder standen und knieten im Kreis umher und sahen mit vergnügten Gesichtern zu. Als der Hafer aufgefressen war, da schwang mit einem Mal der Hahn die Flügel und krähte, und alle Kinder lachten laut zusammen, so freuten sie sich darüber. Und auf dem Heimweg schrien die Knaben alle »Kikeriki«, und die Mädchen machten es ihnen nach, aber doch nicht gar so laut. Als die Kinder heimkamen, erzählten sie von den Wundervögeln, die viel größer seien als die Ringeltauben, ja, wohl größer als die Raben, und wie sie so schöne Farben hätten, noch viel schöner als alle Vögel im Wald.
»Und«, sagte die kleine Marie, Marthas Schwesterlein, »wie sie so ein rotes Käpplein auf dem Kopf tragen, wie es bisher noch bei keinen Vögeln des Waldes gebräuchlich gewesen.«
Auch die Eltern wurden neugierig und kamen, die fremden Vögel zu sehen, und waren nicht weniger darüber verwundert. Nach einiger Zeit fing eine der Hennen zum Brüten an. Martha musste die Henne täglich füttern. Die Frau zeigte einmal den Kindern aus dem Tal das Nest, und die Kinder wunderten sich alle laut über die Menge von Eiern.
15 Eier?« riefen sie. »Die Holztauben legen nur 2, andere Vögel nur 5 Eier. Oh, wie wird die Henne so viele Junge auffüttern?«
Da die Jungen anfingen auszuschlüpfen, wollte die Frau den Kindern eine Freude machen und ließ sie rufen. Es kamen aber, da es eben Feiertag war, auch viele große Leute mit. Sie zeigte ihnen ein aufgepicktes Ei. Oh, wie freuten sich die Kinder, als das junge Hühnchen so geschäftig pickte, um herauszukommen. Die Frau half ihm vollends heraus. Nun war die Verwunderung noch größer, dass das kleine Vöglein schon über und über so schöne gelbe Flaumfederlein habe, so munter aus den schwarzen Äuglein blicke und sogleich davonlaufen könne, da doch andere junge Vöglein nackt, blind und ganz hilflos zur Welt kämen.
»Das ist doch etwas Unerhörtes«, sagten die Kinder. »Solche Vögel gibt es in der ganzen Welt nicht mehr.«
Als die schöne, glänzend schwarze Glucke mit dem purpurroten Kamm inmitten ihrer 15 gelbhaarigen Jungen das erste Mal auf den grünen Rasen herausschritt, da war die Freude der Kinder und Eltern gar über alle Weise.
»Schöneres kann man doch nicht sehen«, sagte ein Köhler.
»Und horcht nur«, sprach die Köhlerin, »wie die Alte die Jungen lockt und wie die kleinen Dinger den Ruf verstehen und sogleich folgen. Es wäre zu wünschen, dass ihr Kinder auch immer so recht auf den Ruf ginget.«
Ein Knabe wollte ein junges Hühnchen fangen, um es näher zu betrachten. Das kleine Dingelchen schrie aber kläglich, und auf das Geschrei schoss die Alte plötzlich und mit weit geöffneten Flügeln herbei und flog dem Knaben, der heftig erschrak und jammernd um Hilfe schrie, auf den Kopf.
Sie hätte ihm wohl die Augen ausgekratzt, wenn er das Junge nicht augenblicklich wieder hätte laufen lassen. Der Vater schmähte den Knaben, und die Mutter sagte, »Wie das treue Tier sich seiner Jungen so eifrig annimmt, Menschen könnten sogar von ihm lernen.« Wenn die Henne nun einen guten Bissen fand, so erhob sie sogleich ein Geschrei, und die Jungen eilten alle zusammen. Die Alte zerhackte ihn erst mit ihrem Schnabel und legte ihnen gleichsam vor. Jedermann wunderte sich, dass so junge Tierchen, die kaum einen Tag alt wären, nicht nur sogleich laufen, sondern auch schon fressen könnten. Da jetzt die Sonne sich etwas unter die Wolken verbarg, so sammelten sich alle Jungen unter die Alte und versteckten sich da, um sich zu wärmen. »Das ist doch das Allerschönste«, sagten die Leute. »Es ist gar so artig und munter, wie hie und da ein Köpfchen unter den Flügeln der Henne hervorsieht oder sich ein Junges hervorwagt und sogleich wieder an einer anderen Stelle unter sie hineinkriecht.« Der Müller, der in seiner weißbestäubten Kleidung inmitten der schwarzen Köhler sich gar sonderbar ausnahm, aber auch an Einsicht sich ebenso vor ihnen auszeichnete, sprach, »Was das doch ein Wunderding mit diesen fremden Vögeln ist. Wir erblicken zwar Gott überall in der Natur, aber wenn wir etwas Ungewöhnliches sehen, fällt uns seine Allmacht, Weisheit und Güte doch mehr in die Augen. Bedenkt nur, wie gut es ist, dass diese kleinen Vöglein sogleich laufen und fressen können. Wenn die Alte so vielen Jungen das Futter im Schnabel zutragen müsste wie eine Schwalbe, da würde sie nicht fertig. Wie gut ist's, dass es schon die Natur der Jungen so ist, der Alten nachzulaufen und ihrer Stimme zu folgen. Liefen sie, weil sie doch auf der Stelle laufen können, sogleich auseinander. Die Alte könnte sie nicht mehr zusammenbringen, und die Jungen gingen verloren. Besonders wundert mich aber, wo die Henne den Mut hernimmt, ihre Jungen so tapfer zu verteidigen. Habe ich mich doch schon oft über die Hühner geärgert und sie dumme Tiere gescholten, weil sie allemal, so oft ich an ihnen vorüberging, vor Furcht scheu auseinanderflogen, obwohl sie längst merken konnten, dass ich ihnen nichts zuleide tue. Und nun ist die Natur des Tieres ganz verändert, und sie setzt sich gegen einen Mann zur Wehr. Oft hat es mich ergötzt, wie die Hennen um einen Bissen zanken, oder wie diejenige, die ein größeres Bröcklein fand, so neidisch ist und sogleich davonläuft, und wie die anderen ihr nachlaufen und es ihr nehmen wollen. Jetzt aber hat sie ihre Gefräßigkeit ganz abgelegt und ruft die Jungen selbst und rührt nichts an, bis alle satt sind. Ich glaube, das gute Tier stürbe lieber selbst Hungers, als dass sie eines ihrer Jungen verhungern ließe. Diese zärtliche Sorgfalt, mit der die Henne ihre zarten Jungen umherführt, Futter für sie aufsucht, sie ernährt, sie beschützt, sie unter ihren Flügeln wärmt. Das hat Gott dem Tier eingepflanzt. So zärtlich ist Gott um diese jungen Hühnchen besorgt. Und wie sollten nun wir verzagen? Sollte er nicht noch mehr um uns besorgt sein? Freilich sorgt er noch mehr für uns. Darum nur guten Mut, liebe Leute. Gott macht alles wohl. Er sorgt für alle seine Geschöpfe. Am meisten aber für den Menschen, der in seinen Augen mehr ist als alle Hühner und alle anderen Vögel in der ganzen Welt. Weil die guten Leute im Tal gegen die fremde Frau immer gar so gefällig gewesen, so war sie schon lange darauf bedacht, ihnen auch eine Freude zu machen und ihre ärmliche Haushaltung zu erleichtern. Die gute Frau hatte daher Eier und Hühner sehr geschont. Und da sie nun einen schönen Vorrat von Eiern und auch mehrere Hühner beisammen hatte, schickte sie Martha ins Tal, alle Hausmütter auf den morgigen Tag, der ein Sonntag war, einzuladen. Sie kamen mit Freuden und in ihrem schönsten Aufputz. In dem kleinen Gärtchen hatte der alte Diener einen ländlichen Tisch mit einigen Bänken bereitet. Hier mussten sie Platz nehmen. Martha brachte hierauf einen großen Korb voll Eier. Die waren alle so reinlich, dass man kein Flecklein daran sah, und weiß wie Schnee. Die Kohlenbrennerinnen erstaunten und wunderten sich nicht wenig über die Menge von Eiern.
»Gottlob«, sagte die Frau, »jetzt gibt es Eier im Überfluss, und es ist allerdings ein schöner Anblick, so viele reinliche Eier beisammen zu sehen. Nun will ich euch aber auch zeigen, wie man sie in der Haushaltung nützen kann.«
In einer Ecke des Baumgärtchens unten an einem Felsen war Feuer angemacht. Eine große Pfanne voll Wasser hing über dem Feuer. Die Frau schlug zuerst ein Ei auf, um zu zeigen, wie es innen aussehe, bevor es in das heiße Wasser komme. Alle betrachteten mit Aufmerksamkeit die schöne kristallhelle Feuchtigkeit, in der gleich einer gelben Kugel der Dotter schwamm. Nun wurden so viele Eier, als es Gäste waren, weich gesotten. Auf dem Tisch war Salz und weißes, länglich geschnittenes Brot in Bereitschaft. Die Frau lehrte sie die Eier öffnen, und nun wunderten sich alle, wie das Durchsichtige des Eis so schön weiß wie Milch aussah, und ebenso wie das Gelbe fester geworden. Alle lobten, indem sie nach Anweisung der Frau die Eier mit dem Brot austunkten, die treffliche Speise.
»Da hat man«, sagten sie, »Geschirr und Speise sogleich beisammen. Und wie schön und reinlich, wie lieblich weiß und gelb alles aussieht. Wie schnell, ohne Kunst, ohne allen Aufwand ein Ei gekocht ist. Auch für Kranke könnte man nicht leicht eine wohlfeilere und nahrhaftere Speise finden.«
Die Frau schlug hierauf Eier in heißes Schmalz. Dieses war für die Köhlerinnen wieder eine neue Erscheinung.
»Wie das Gelbe so schön vom Weißen umgeben ist«, sagten sie, »wie bei den großen weiß- und gelben Wiesenblumen, die man Ochsenaugen nennt.«
Die Eier wurden nach und nach auf grünen Spinat gelegt, der in einer großen flachen Schüssel bereitstand. Und auch diese Speise wurde von allen gelobt. So machte die Frau noch andere Eierspeisen und unterrichtete die Köhlerinnen, wie die Eier nicht nur an und für sich eine gesunde Speise seien, sondern mit noch größerem Vorteil zur besseren Bereitung anderer Speisen benutzt werden können. Zuletzt wurde ein schöner grüner Ackersalat aufgetragen. Kuno brachte einen Teller voll Eier, die schon früher hart gesotten wurden, damit sie indes wieder kalt würden. Der fröhliche Alte ließ aus Scherz die Eier fallen, dass sie auf dem steinigen Boden herumrollten. Die Köhlerinnen am Tisch erschraken, dass sie laut aufschrien. Sie meinten, die Eier würden ausfließen. Aber wie wunderten sie sich alle, als die Frau die Schalen rein ablöste und jedes Ei so durchaus hart erschien, dass es sich schneiden ließ. Die Sache schien ihnen ein Wunder. Indes sagte ihnen die Frau, wie man die Eier hart siede, und legte die zierlich geschnittenen Eier auf den Salat. Und auch diese Speise schmeckte den Gästen sehr gut. Nachdem die Mahlzeit beendet war, verteilte die Frau einige Hähne und mehrere Hennen unter die Hausmütter. Sie sagte ihnen, dass eine Henne des Jahres 100 bis 150 Eier lege, worüber alle erstaunten.
»Über 100 Eier?« riefen sie. »Welch ein Vorteil in der Haushaltung!«
Die guten Hausmütter brachten mit den Hühnern eine große Freude ins Tal. In allen Hütten war Jubel. Alle Leute im Tal segneten die Frau und dankten Gott für so schöne wohltätige Geschenke. Die Hühner waren lange Zeit das tägliche Gespräch. Immer bemerkten die Leute noch etwas Neues daran, das sonderbar und zugleich nützlich war. Die Eigenschaft, dass der Hahn morgens krähe, war den Hausvätern besonders lieb.
»Er verkündet so«, sagten sie, »den nahen Tag und fordert die Menschen auf, an ihr Tagwerk zu gehen. Es ist ein ganz neues Leben im Tal, wenn am Morgen die Hähne zusammenkrähen. Und man geht ordentlich munter an die Arbeit.«
»Freilich wohl«, sagte der Müller. »Wenn der Hahn aber gegen Mitternacht das erste Mal kräht, so ruft er den lustigen Gesellschaften mit lauter Stimme zu, jetzt sei es die höchste Zeit, sich zur Ruhe zu begeben.«
Den Hausmüttern gefiel es noch besonders, dass die Henne es gackernd ankündigte, wenn sie ein Ei gelegt hatte. Allemal war Freude im Haus, wenn sie sich hören ließ.
»So weiß man es doch gleich«, sagten sie, »und kann das nützliche Geschenk sogleich in Empfang nehmen.«
Hausväter und Hausmütter sagten oft untereinander, »Diese Vögel sind wahrhaftig von Gott recht eigentlich zu Haustieren geschaffen. Sie halten sich so treulich an das Haus, entfernen sich nie weit davon, kommen, sobald man sie lockt, sogleich alle zurück. Ja, sie gehen am Abend von selbst heim und warten an Haustür oder Fenster, bis man sie hereinlasse. Nicht nur bringen sie in der Haushaltung einen großen Nutzen, ihr Unterhalt kostet auch sehr wenig. Sie nehmen mit Kleie, mit dem Abfall von Gemüse und mit anderen geringen Dingen Vorlieb, die man im Haus sonst nicht weiter nützen könnte. Ja, sie gehen vom Morgen bis Abend außerhalb des Hauses überall umher und scharren und suchen ihr Futter selbst auf. Viele tausend Körnlein, die besonders zur Erntezeit und beim Dreschen verloren gingen, kommen so noch den Menschen zugute. Die Hennen lesen sie fleißig auf und geben uns Eier dafür. Die ärmste Witwe, die sonst kein Haustier halten konnte, vermag doch noch eine Henne, und das tägliche Ei ist ein tägliches Almosen für sie.
Auch die zwei Kinder der Frau sahen nun ein, woran sie im Überfluss nie gedacht hatten, was die Eier für gütige Geschenke Gottes seien. Oh, wie froh waren sie, als sie hie und da morgens ein Ei in Milch essen konnten. Wie gut fanden sie nun manche Speise, die ihnen vorher nicht recht genießbar schien, weil das Ei daran fehlte. Wie sehr danken sie Gott dafür. Indes ging Sommer und Herbst vorüber, und der Winter kam. Er war, zumal in dieser rauen Gegend, sehr hart. Die kleinen Hütten im Tal lagen monatelang wie im Schnee vergraben. Nur die rauchenden Kamine und etwas von den Dächern schauten noch aus der weißen Hülle hervor. Von dem Hohlweg zwischen den Felsen herauf sah man gar nichts mehr. Die Mühle stand still und die Wasserfälle hingen starr und geräuschlos an den Felsen da. Man konnte nur wenig zusammenkommen. Desto größer war die Freude, als der Schnee schmolz und es wieder Frühling ward. Die Kinder aus dem Tal kamen sogleich wieder herauf und brachten den beiden fremden Kindern, Edmund und Blander, die ersten blauen Veilchen und gelben Schlüsselblümchen, die sie im Tal finden konnten. Ja, sie flochten ihnen, sobald es mehrere dieser holden Frühlingsblümchen gab, die schönsten blauen und gelben Kränze.
»Ich muss den guten Kindern doch auch eine Freude machen«, sagte die edle Frau. »Ich will ihnen auf den kommenden Ostertag ein kleines ländliches Kinderfest geben. Denn es ist gar schön, dass man solche Tage den Kindern, so gut man nur immer kann, zu Freudentage mache. Aber was soll ich ihnen geben? Auf Weihnachten konnte ich sie mit Äpfeln und Nüssen beschenken, die ich für sie hatte bringen lassen. Allein zu dieser Zeit hat man nichts im Hause als etwa ein Ei. Noch bringt die Natur nichts hervor, das zu genießen wäre. Alle Bäume und Sträucher stehen ohne Früchte und Beeren. Eier sind die ersten Geschenke der wieder auflebenden Natur. Aber, sagte Martha, wenn die Eier nur nicht so ganz ohne alle Farben wären. Weiß ist wohl auch schön. Allein die allerlei Farben der Früchte und Beeren, zumal die schönen roten Wangen der Äpfel, sind doch noch schöner. »Du bringst mich da auf einen Einfall«, sagte die gute Frau, »der nicht gar übel sein mag. Ich will die Eier hart sieden und sie, was sich während des Siedens leicht tun lässt, zugleich färben. Die mancherlei Farben machen den Kindern gewiss große Freude.«
Die verständige Mutter kannte verschiedene Wurzeln und Moose, die man zum Schönfärben brauchen kann. Sie färbte nun die Eier auf verschiedene Art. Einige wurden schön himmelblau, andere gelb wie Zitronen, andere so schön rot wie das Innere der Rosen. Einige hatte sie mit zarten, grünen Plättchen eingebunden, die sich dann auf den Eiern abbildeten und ihnen ein unvergleichlich schönes, buntes Aussehen gaben. Auf einige setzte sie auch einen kleinen Reim.
»Die bemalten Eier«, sagte der Müller, als er sie erblickte, »sind gerade recht für das Fest, wo die Natur ihr weißes Kleid ablegt und sich mit allerlei Farben schmückt. Die gute Mutter macht es gerade wie der liebe Gott, der uns nicht nur schmackhafte Früchte gibt, sondern sie auch noch für das Auge schön und freundlich macht, wie er die Kirsche rot, die Pflaume blau, die Birne gelb färbt, so macht sie es mit den Eiern.«
Der Ostertag war dieses Mal ein überaus schöner Frühlingstag. Ein wahrer Auferstehungstag der Natur. Die Sonne schien so schön und warm, der Himmel war so rein und blau, dass es eine Lust war und alles neues Leben fühlte. Die Wiesen im Tal waren bereits schön grün und hier und da schon bunt von Blumen. Schon lange vor Anbruch der Morgenröte hatten die Frau und der alte Kuno sich auf den Weg zur Kirche gemacht, die über 2 Stunden entfernt jenseits mehrerer Berge lag. Die Väter und Mütter aus dem Tal und die größeren Kinder, die so weit gehen konnten, zogen auch mit dahin. Gegen Mittag kam die Frau mit Hilfe des Maultieres, das Kuno führte, wieder zurück. Die übrigen Leute aber kamen mit ihren Kindern erst lange Nachmittag oder erst gegen Abend nach Hause. Sobald die Frau angelangt war, eilten jene Kinder, die man daheim gelassen hatte und die mit Edmund und Planda ungefähr von einerlei Alter und schon lange eingeladen waren, voll Freude herauf. Die Frau führte sie in das Gärtchen, das Kuno im vorigen Jahr sehr verschönert hatte. Nah an der Felsenwand, auf einem zierlich mit Kies beschütteten Grund, war ein länglich runder Tisch. Der war jetzt mit einem farbigen Teppich belegt. Rasensitze von jungem, frischen Grün umgaben ihn. Die Kinder setzten sich rings um den Tisch und mitten unter ihnen Edmund und Blanda. Alle sahen freundlich und fröhlich aus den Augen und waren voll Erwartung der Dinge, die da kommen würden. Es war wirklich ein ungemein lieblicher Anblick, den schönen Kreis von gelb- und braunlockigen Köpfchen und alle blühenden Gesichtchen zu sehen. »So schön ist kein Blumenkranz«, sagte die Frau bei sich selbst, »und wäre er auch aus den schönsten Rosen und Lilien gewunden.« Nun erzählte ihnen die Frau zuerst sehr schön und deutlich, warum der heilige Ostertag ein so großes Freudenfest sei. Und dann wurde eine große irdene Schüssel voll heißer Milch aufgetragen, darein Eier geschlagen waren. Jedes Kind hatte ein neues irdenes Schüsselchen vor sich stehen. Jedes bekam nun seinen Teil und ließ sich's trefflich schmecken. Hierauf führte die Frau die Kinder durch eine Seitentür des Gärtchens in das kleine Tannenwäldchen, das an den Garten stieß. Zwischen den jungen Tännchen waren hier und da schöne grüne Rasenplätze. Da sagte die Frau den Kindern, jedes solle aus Moos, mit dem die Felsen und Bäume umher reichlich bewachsen waren, ein kleines Nestchen machen. Sie gehorchten mit Freuden. Denjenigen Kindern, die nicht zurechtkommen konnten, mussten die Geschickteren helfen. Jedes musste sich sein Nestchen recht wohl merken. Nun kehrten die Kinder wieder in den Garten zurück. Aber sieh, da erblickten sie auf dem Tisch einen Kuchen aus Eierbrot, der wie ein gewundener Kranz gestaltet war. Jedes bekam nun ein großes Stück Kuchen. Indes nun die Kinder aßen, schlich Martha mit einem Korb vollgefärbter Eier heimlich in das Wäldchen und verteilte die Eier in die Nestchen. Und die blauen, roten, gelben oder bunten Eier nahmen sich in den zierlichen Nestchen von zartem, grünlichem Moos ungemein schön aus. Nachdem die Kinder genug gegessen hatten, sagte die Frau, »Nun kommt, jetzt wollen wir nach den Nestchen sehen.« In jedem Nestchen lagen 5 gleichfarbige Eier, und auf einem derselben stand ein Reim. Was da die Kinder für ein Freudengeschrei erhoben! Die Freude und der Jubel ging über alle Beschreibung. »Rote Eier, rote Eier«, rief das eine. »In meinem Nestchen sind lauter rote Eier, und in dem meinigen blaue«, rief ein anderes. »Oh, alle so schön blau, wie der Himmel! Die meinigen sind gelb«,
schrie ein drittes.
»Noch viel schöner gelb als die Schlüsselblümchen oder der hellgelbe Schmetterling, der dort fliegt.«
»Die meinigen«,
rief das vierte,
»haben gar alle Farben.«
»Oh, das müssen wunderschöne Hühner sein«,
rief ein kleiner Knabe,
»weil sie so schöne Eier legen, die möchte ich einmal sehen.«
»Ei«,
sagte Marthas Schwesterchen, das kleinste von allen Kindern.
»Die Hühner legen freilich keine so schönen Eier. Ich glaube gar, das Häschen hat sie gelegt, das aus dem Wacholderbusch heraussprang und davonlief, als ich dort das Nestchen bauen wollte.«
Und alle Kinder lachten zusammen und sagten im Scherz, der Hase lege die bunten Eier. Ein Scherz, der sich in manchen Gegenden bis auf unsere Zeiten erhalten hat.
»Oh, mit wie wenigem kann man den Menschen eine große Freude machen«, sagte die Frau.
»Wer sollte nicht gerne geben, in dem ja geben seliger ist als empfangen? Wer doch noch ein Kind sein könnte, eine solche Freude empfinden unter den Erwachsenen nur diejenigen, die ihr Herz rein und schuldlos bewahrten. Nur die leben noch in dem Paradies der Kindheit, diesem Gottesreich schuldloser Freude.« Nun machte die Frau den Kindern wieder eine andere Unterhaltung. Manches Kind, das nur blaue Eier bekam, hätte gerne auch ein rotes oder gelbes gehabt. Denen mit den roten, gelben oder bunten Eiern ging es ebenso. Die Frau sagte daher den Kindern, sie sollen miteinander tauschen. Nur das Ei mit dem Sprüchlein durfte nicht vertauscht werden. Das war jetzt eine neue Freude, da jedes Kind auf diese Art Eier von allen Farben erhielt.
»Seht«, sagte die Frau, »so muss man einander helfen. Wie es mit den Eiern hier ist, so ist es mit tausend anderen Dingen. Gott teilte seine Gaben so aus, dass die Menschen einander davon wechselweise mitteilen können und so einander Freude machen und einander lieber gewinnen sollen. Möchte doch jeder Tausch oder Kauf wie euer kleiner Eierhandel beschaffen sein, dass immer beide Teile gewinnen und keiner verliere.«
Der kleine Edmund las seinen Reim. Ein Köhlerknabe war darüber voll Erstaunen, denn damals gab es noch wenige Schulen, und mancher Erwachsene wusste kaum, dass es um das Lesen und Schreiben etwas Schönes und Nützliches sei. Der Köhlerknabe wollte nun sogleich wissen, was denn da auf seinem Ei geschrieben stehe.
»Oh, ein unvergleichlich schönes Sprüchlein«, sagte die Frau.
»Höre einmal, für Speise und Trank dem Geber sei Dank.« Sie fragte die Kinder, ob sie dieses immer getan hätten. Jetzt fiel es ihnen erst ein, Gott für die fröhliche Mahlzeit und die schönen Eier zu danken, was sie denn nach Anleitung der Frau auch sogleich von Herzen taten. Nun wollte aber jedes Kind wissen, was auf seinem Ei stehe. Alle drängten sich um die Frau. Alle die kleinen Händchen und in jedem der Händchen ein Ei waren gegen sie ausgestreckt. Alle riefen wie mit einem Munde,
»Was steht auf meinem? Was auf meinem? Wie heißt meines? Oh, meins zuerst lesen!«
Die Frau musste Friede machen und die Kinder in einen Kreis stellen. Jetzt las sie in der Reihe herum ein Sprüchlein nach dem anderen. Jedes Kind war voll Begierde zu wissen, wie sein Reimlein heiße. Alle horchten auf die Frau und wandten kein Auge von ihr, wenn sie wieder ein Sprüchlein las. Jedes Kind gab sich alle Mühe, sein Reimlein zu merken, und wiederholte es in der Stille immer bei sich selbst, um es nicht zu vergessen. Die Frau fragte nun in der Reihe herum, ob jedes sein Sprüchlein noch wisse. Hier und da musste sie ein wenig nachhelfen, aber bald wusste jedes Kind das Seine schön und deutlich zu sagen. »Ja«, viele merkten sich auch die Reimlein der übrigen. Nach und nach wusste fast jedes Kind alle Reime auswendig. Wenn man nur das erste Wort nannte, so wussten sie fast allemal das Sprüchlein bis ans Ende zu sagen. Und wenn man die erste Hälfte sagte, so wussten sie die zweite ganz sicher. So viel auf einmal und so leicht, unter Lust und Lachen,
hatten die Kinder noch nie gelernt. Die Väter und Mütter und die anderen Kinder, die indes nach Hause gekommen waren und den lauten Jubel, der in das Tal hinabscholl, vernahmen, eilten herauf, zu sehen und zu hören, was es denn gebe, und waren ganz erstaunt. »So viel«, sagten sie, »lernen ja die Kinder zu Hause kaum in einem halben Jahr auswendig, als hier in einer halben Stunde. Es bleibt doch wahr, Lust und Lieb zu einem Ding macht alle Mühe und Arbeit gering.« »Aber den Kindern Lust zu machen«, sagte der Müller, »das ist das Kunststückchen.« »Da steckt's. Das heißt einmal viel gelernt. Das ist ja eine ganze Sittenlehre für Kinder im Kleinen. Wie die Frau doch mit Kindern umzugehen weiß.« Die Frau beschenkte nun auch die übrigen Kinder mit bunten Eiern und mit Kuchen und sagte noch zu allen, »Die gefärbten Eier mögt ihr zu Hause essen, und die mit dem Sprüchlein müsst ihr zum Andenken aufbewahren.« »Die essen wir freilich nicht«, sagten die Kinder. »Die heben wir auf. Das Sprüchlein ist ja mehr wert als das Ei.« »Das ist's wahrhaftig«, sagte die Frau, »wenn ihr das befolgt, was es euch lehrt.« Sie ermahnte die Eltern nun, die Kinder bei guter Gelegenheit an die Sprüchlein zu erinnern. Die Eltern taten es. Wenn ein Kind nicht sogleich auf das Wort folgen wollte, erhob der Vater den Finger und sagte, »Ein gutes Kind?« Und das Kind sprach, »Gehorcht geschwind!« Und gehorchte dann auch geschwind. Wenn ein Kind Miene machte zu lügen, sprach die Mutter, »Wer lügend spricht, dem glaubt man nicht«, fuhr das Kind fort, errötete und schämte sich zu lügen. Und so machten die Eltern es auch mit den übrigen Reimen. Die Kinder sagten noch gar oft, in ihrem Leben hätten sie keinen so vergnügten Tag gehabt. »Nun«, sagte die Frau allemal, »so tut nur fleißig, wie es in den Sprüchlein heißt, und dann gebe ich euch alle Jahre ein solches Eierfest. Wer aber böse ist und nicht folgt, darf nicht dazukommen, denn es soll nur ein Fest für gute Kinder sein.« Oh, wie da die Kinder im Tal so gut und so folgsam wurden! Unter den Zuschauern, die dem kleinen Kinderfest beiwohnten, hatte die Frau einen fremden Jüngling bemerkt, der im Kreise fröhlicher Menschen ganz traurig dastand. Der Jüngling mochte etwa im 16. Jahr sein. Er war nur sehr ärmlich gekleidet, allein von einem sehr edlen Aussehen und von einer blühenden, unverdorbenen Gesichtsfarbe. Seine schönen gelben Haare hingen bis auf die Schultern herab, und in der Hand hatte er einen langen Wanderstab. Nachdem sich die meisten Zuschauer zerstreut hatten, fragte ihn die Frau voll Mitleids, warum er denn so traurig sei. »Ach«, sprach der Jüngling, und die hellen Tränen standen ihm in den Augen. »Mein Vater, der ein Steinhauer war, ist erst vor 3 Wochen gestorben. Meiner Mutter geht es nun mit meinen 2 kleinen Geschwistern, einem Knaben und einem Mädchen, sehr hart. Mich will der Bruder meiner Mutter annehmen und mich das Handwerk des Vaters, das er auch treibt, lehren, damit ich die Mutter erhalten und mich in der Welt fortbringen könne. Zu diesem reise ich jetzt. Ich komme schon 20 Stunden weit her und habe fast noch so weit zu gehen. Denn der Vetter wohnt weithin in einer anderen Gegend des Gebirges.« Die Frau wurde, besonders da ihr eigenes Schicksal dem Schicksal der armen Witwe des Steinhauers in etwa ähnlich war, sehr gerührt. Sie gab ihm Milch mit Eiern und Eierkuchen zu essen und schenkte ihm einiges, seine Mutter damit zu unterstützen. Edmund und Plander hatten auch großes Mitleiden mit ihm. »Da«, sagte Plander, »bring dieses rote Ei deinem kleinen Schwesterchen und grüße sie mir recht freundlich.« »Und«, sagte Edmund, »dieses blaue Ei bringe deinem Brüderchen zum Gruße und sag ihm, er soll uns einmal heimsuchen.
Wir wollen ihm dann auch Milchsuppe und Eierkuchen auftischen.
Die Mutter lächelte, holte noch ein bemaltes Ei und sagte,
»Dieses Ei da gib deiner Mutter. Das Sprüchlein darauf ist der beste Trost, den ich ihr geben kann. Vertrau auf Gott, er hilft in Not. Und so wird ihr das Ei kein unangenehmes Geschenk sein. Ja, wenn sie das Sprüchlein befolgt, so ist es das beste Geschenk von der Welt, das man ihr nur immer machen könnte.«
Der Jüngling dankte herzlich. Der Müller behielt ihn über Nacht, und am anderen Morgen, da die Spitzen der Felsen, die das Tal einschlossen, sich erröteten, setzte er seinen Stab weiter, nachdem der Müller ihm noch zuvor Haferbrot und Ziegenkäse in seinen Quersack gesteckt hatte. Fridolin, so hieß der Jüngling, wanderte durch das Gebirge, über hohe Felsen und durch tiefe Täler rüstig fort. Am Abend des dritten Tages war er nur noch ein paar Stunden von der Wohnung des Vetters entfernt. Aber siehe da, als er so auf schmalem Wege längs einer himmelhohen Felsenwand hinkletterte und in die tiefe, schauerliche Kluft zwischen den buschigen Felsen mit Grausen hinabschaute, erblickte er auf einmal ein aufgezäumtes und gesatteltes Pferd. Die Decke war schön purpurrot, und der Zügel schien lauter Gold. Das Pferd aber schaute zu ihm herauf und wieherte, als freute es sich, einen Menschen zu sehen, und als wollte es ihn mit lautem Jubel willkommen heißen.
»Alle Welt«, sagte der Jüngling. »Wie kommt das edle Tier in diese tiefe Schlucht hinab?
Allem nach gehört es einem Ritter zu. Wenn dem Herrn, dem es angehört, nur kein Unglück begegnet ist. Ein gesatteltes Pferd ohne Reiter an einem solchen Ort ist immer ein Anblick, über den man erschrickt. Mir wird ganz bange. Ich muss doch einmal nachsehen.« Er versuchte lange vergebens hinabzuklettern, wiewohl er im Bergsteigen sehr geübt war. Endlich fand er einen engen Steig zwischen den Felsen, den ein wildes Bergwasser ausgehöhlt hatte, der aber jetzt trocken lag, und kam glücklich hinunter. Da sah er einen Mann von edlem Aussehen und in ritterlicher Kleidung unter einem überhängenden Felsen liegen. Sein glänzender Helm mit dem prangenden Federbusch lag neben ihm, und der Spieß steckte daneben. Der Mann sah sehr blass aus, und der Jüngling wusste nicht, ob er nur schlafe oder gar tot sei. Mitleidig ging er zu ihm hin, fasste ihn freundlich bei der Hand und sagte, »Fehlt euch etwas, lieber Herr?« Der Mann schlug die Augen auf, blickte den Jüngling starr an, seufzte und versuchte zu reden. Aber er konnte kein Wort hervorbringen. Da deutete er mit der Hand auf den Mund und dann auf den Helm, der neben ihm lag. Fridolin verstand, dass er trinken wolle, nahm den Helm und ging, Wasser zu holen. Ein paar graue Weidenbäume tief in einem Winkel der Schlucht verrieten ihm, dass Wasser in der Nähe sein müsse. Er ging hin, fand feuchten Grund, wand sich eine Strecke zwischen Felsen und Gesträuchen hinauf und sieh, daran ein kleines Quellchen, hell wie Kristall, aus einem moosigen Felsen hervor. Fridolin füllte den Helm und eilte dem Durstenden zu. Er trank öfter und in langen Zügen. Nach und nach kam ihm die Sprache wieder.
»Gott sei Dank«, war sein erstes Wort. »Und auch dir sei Dank, freundlicher Jüngling«, fuhr er mit heiserer Stimme fort, indem er den Kopf auf die Hand stützte. »Dich hat mir Gott zugesendet, damit ich nicht verschmachte. Aber wie mich jetzt hungert, hast du nicht einen Bissen Brot bei dir?«
»O du mein Gott«, rief Fridolin, »wenn ich es nur früher gewusst hätte. Haferbrot und Ziegenkäse, die ich da im Quersack trug, sind rein aufgezehrt.«
»Doch halt, halt«,
rief er jetzt freudig aus, »da habe ich ja noch die Eier.
Die sind eine gesunde, nahrhafte Speise.« Er setzte sich zu dem Mann auf den reichlich mit Moos bewachsenen Boden, langte die gefärbten Eier hervor, machte sogleich eines von der Schale los, schnitt es mit seinem Taschenmesser, gleich Apfelschnitzchen, in längliche Stücklein und gab ein Stückchen nach dem anderen dem Mann. Der Mann aß begierig, trank dann wieder dazwischen und aß dann weiter. Fridolin wollte das dritte Ei auch aufklopfen, aber der Mann sagte, »Lass es gut sein. Zu viel auf einmal essen, besonders nachdem man lange gehungert, ist nicht gut. Ich habe für jetzt genug. So gut hat es mir in meinem Leben noch nicht geschmeckt. Es war ein Königsmahl. Ich fühle mich, Gott sei Dank, schon kräftiger«, fuhr er fort und setzte sich vollends auf. »Oh, wenn du nicht gekommen wärest, so wäre ich diese Nacht sicher verschmachtet.« »Aber«, sagte Fridolin, indem er den hellen Panzer und die Kleidung von prächtigen Farben näher betrachtete, »wie kommt ihr, edler Ritter, mit eurem Pferd denn in diese schauerliche Schlucht herab?« »Ich bin nur ein Edelknecht«, sagte der Mann, »und reise schon mehrere Wochen in Angelegenheit meines Herrn weit umher. Da habe ich mich in diesem waldigen Gebirge verirrt. Die Nacht überfiel mich. Auf einmal stürzte ich in der Finsternis samt meinem Pferd den steilen Abhang dort herunter in diese Tiefe. Dem Pferd, das gut auf den Beinen ist, geschah nichts. Aber ich habe mich am Fuß beschädigt, dass ich nicht mehr gehen und mich nicht einmal mehr auf das Pferd schwingen kann. Indes ist's ein Wunder, dass Mann und Ross nicht sogleich zugrunde gingen. Ich kann Gott nicht genug danken. Ich verband mir die Wunde, aber das Wundfieber setzte mir hart zu. Ich hatte mich schon darein ergeben, zwischen diesen Felsen Hungers zu sterben. Da erschienst du mir, guter Jüngling, wie ein Engel des Himmels. Sag doch an, wie kommst du hierher in diese menschenleere, einsame Wüste?« Fridolin erzählte, und der Mann hörte aufmerksam zu und tat dazwischen allerlei Fragen. »Wunderlich«, sagte er, indem er auf die Eierschalen zeigte, die auf dem Moos umherlagen, »dass sie so schön rot und blau sind. Ich habe noch nie solche Eier gesehen. Lass mich das Ei, das noch ganz ist und du wieder in den Quersack stecktest, doch einmal näher betrachten.« Fridolin gab's ihm und erzählte, wie er dazu gekommen. Der Mann betrachtete das Ei aufmerksam, und die Tränen drangen ihm in die Augen. »Mein Gott«, sagte er, »was da auf dem Ei steht, ist wohl recht wahr. Vertrau auf Gott, er hilft in Not. Das habe ich jetzt erfahren. Mit heißer Inbrunst flehte ich in diesem Abgrund zu Gott um Hilfe, und er hat mein Flehen erhört. Seine Güte sei dafür dankbar gepriesen. Gesegnet seien die guten Kinder, die dir das Paar Eier schenkten. Oh, sie dachten wohl nicht, dass sie damit einem fremden Mann das Leben retten würden. Gesegnet sei die gute Frau, die auf dieses Ei hier den tröstlichen Reim schrieb. Du«, fuhr er fort, »gib das Ei mir, ich will es aufheben, damit ich den schönen Spruch, der sich an mir so schön bewährte, immer vor Augen haben kann. Ja, meine Kinder und Kindeskinder sollen noch im Vertrauen auf Gott gestärkt werden, so oft sie das Ei erblicken und den Spruch lesen. Vielleicht erzählen nach 100 Jahren meine Urenkel noch davon, wie wunderbar Gott ihren Urgroßvater durch ein paar Eier vom Hungertod gerettet habe. Ich will dir für die Eier etwas anderes geben.« Er zog seinen Geldbeutel heraus und gab ihm für jedes Ei, das er gegessen hatte, ein Goldstück, für das mit dem schönen Reim aber 2. Fridolin wollte ihm das Ei zwar nicht lassen, der Mann aber bat so lange, bis er es ihm gab. »Doch sieh«, sagte der Mann jetzt, indem er an der Felsenwand hinaufblickte, Es will Abend werden, und die Felsen und Gesträuche da oben schimmern in der Abendsonne schon wie rotes Gold. Versuch es doch einmal, mir auf das Pferd zu helfen. Der Weg, auf dem du herabkamst in diese fürchterliche Schlucht, wo die Sonne nie hinscheint, lässt mich doch auf einen Ausgang hoffen. Fridolin half ihm aufs Pferd und führte es am Zügel. Sie kamen durch den Hohlweg mit vieler Mühe, aber dennoch glücklich hinauf. Oh, wie sich da der Mann freute, als er die Sonne wieder erblickte und Wald und Gebirge umher von ihren glühend roten Strahlen herrlich beleuchtet. »Zu meinem Vetter«, sagte Fridolin, »kommen wir jetzt wohl noch. Ich gehe einen starken Schritt, und euer Pferd bleibt gewiss nicht zurück. Der Vetter wird euch mit Freuden aufnehmen. Er ist ein braver Mann. Ihr findet nicht nur eine gute Nachtherberge, sondern sicher auch, bis ihr wiederhergestellt seid, eine liebreiche Pflege.« Mit anbrechender Nacht kamen sie vor der Hütte des ehrlichen Steinhauers an. Er nahm den Edelknecht mit Freuden auf und klopfte seinem jungen Vetter Fridolin auf die Schulter, dass er so brav und gut gehandelt habe. Fridolin trug seine Bedenklichkeit vor, dass er nicht Wort halten und seiner Mutter und seinen Geschwistern die gefärbten Eier nicht senden könne. »Ach was, Eier!« sagte Fridolins Vetter. »Ich weiß zwar nicht, was du alles von roten und blauen und bunten Eiern daher schwatzest, oder was diese Eier vor anderen Vogeleiern, deren viele gewiss noch weit schöner und zarter bemalt sind, Besonderes haben sollen. Aber wären sie auch pures Gold, so wären sie dennoch wohl fort. Da nur der brave Mann hier nicht hungers sterben durfte und du einmal ein braver Kerl bist. Du hast gehandelt wie der wohltätige Samariter. Und ich will nun den Wirt machen. Aber bezahlen darfst du mir nichts«, setzte er noch lächelnd hinzu. »Hörst du?« Der Edelknecht zeigte das Ei mit dem Spruch. »Es ist wunderschön«, sagte der Vetter zu Fridolin. »Indes lass ihm's nur. Das Gold da wird deiner Mutter lieber sein. Komm, ich will es dir auswechseln.« Der Jüngling erstaunte über die Menge Münzen, die er dafür bekam, denn er hatte das Gold nicht gekannt. »Sieh«, sagte der Vetter, »auch an deiner Mutter wird der Spruch wahr. Gott hilft in Not. Der Spruch ist mehr wert als all das Gold. Es ist indes gut, dass man den Spruch auch ohne das Ei merken kann. Vergiss ihn daher dein Leben lang nicht.« Der Edelknecht blieb so lange, bis er ganz gesund war, und beschenkte, ehe er aufsaß, noch alle im Hause reichlich. Den Frühling und Sommer über fiel in dem Tal nichts Besonderes vor. Die Kohlenbrenner bauten ihr kleines Feld und gingen fleißig in den Wald, Kohlen zu brennen. Ihre Weiber besorgten die Haushaltung und zogen viele Hühner. Und die Kinder fragten sehr oft, ob es wohl nicht bald wieder Ostern sei. Die edle Frau aber war jetzt manchmal sehr traurig. Ihr alter, treuer Diener, der sie hierher begleitet hatte und anfangs von Zeit zu Zeit bald größere, bald kleinere Reisen machte und ihre Geschäfte besorgte, konnte das Tal schon lange nicht mehr verlassen. Denn er fing an zu kränkeln. Ja, als es Herbst ward und die Gesträuche an den Felsen umher bereits bunte Blätter hatten, konnte er kaum mehr vor die Tür, um sich, was er sonst so gerne tat, ein wenig zu sonnen. Die Frau vergoß aus Mitleid mit dem guten alten Mann und aus Besorgnis, ihre letzte Stütze zu verlieren, manche stille Träne. Auch das fiel ihr sehr schwer, dass sie nun durch ihn von ihrem Vaterland keine Nachricht mehr erhalten konnte. Und in diesem abgelegenen Tal von der ganzen übrigen Welt wie abgeschieden war. Um diese Zeit setzte aber noch ein anderes Ereignis die gute Frau in nicht geringe Ängste und Schrecken. Die Kohlenbrenner kamen eines Morgens aus dem Wald heim und erzählten, als sie die vergangene Nacht wohlgemut bei ihren brennenden Kohlhaufen gesessen wären,
da seien auf einmal 4 fremde Männer zu ihnen gekommen, die eiserne Kappen auf dem Kopf und eiserne Wams angehabt und große Schwerter an der Seite und lange Spieße in der Hand geführt hätten. Sie hätten sich Dienstleute des Grafen von Schroffeneck genannt, der mit vielen Reisenden im Gebirge angekommen sei. Sie hätten sich auch nach allem in der Gegend wohl erkundigt. Der Müller eilte mit dieser Neuigkeit sogleich zu der Frau, die eben an dem Bett des kranken Kuno saß. Sie wurde, als der Müller den Namen Schroffeneck nannte, totenbleich und rief:
»O Gott, der ist mein schrecklichster Feind! Ich glaube nicht anders, als er stellt mir nach dem Leben. Die Kohlenbrenner werden den fremden Männern meinen Aufenthalt doch ja nicht entdeckt haben.«
Der Müller versicherte, so viel er wisse, sei von ihr gar nicht die Rede gewesen. Die Männer hätten sich an dem Feuer nur gewärmt und seien gegen Tag wieder weitergegangen. Dass sie aber noch in dem Gebirge umherstreifen, sei dennoch gewiss.
»Lieber Oswald«, sagte die Frau zum Müller, »ich habe euch, seit ihr mich in euer Haus aufnahmet, immer als einen gottesfürchtigen, rechtschaffenen, redlichen Mann kennengelernt. Euch will ich daher meine ganze Geschichte anvertrauen und auch die große Angst entdecken, die jetzt mein Herz erfüllt. Denn auf euren guten Rat und auf euren treuen Beistand mache ich sichere Rechnung. Ich bin Rosalinde, eine Tochter des Herzogs von Burgund. Zwei angesehene Grafen warben um meine Hand, Hanno von Schroffeneck und Arno von Lindenburg. Hanno war der reichste und mächtigste Herr weit umher und hatte viele Schlösser und Kriegsleute, allein er war nicht gut und edel. Arno war wohl der tapferste und edelste Ritter im Lande, allein im Vergleich mit Hanno arm, denn er hatte von seinem edlen, uneigennützigen Vater nur ein einziges alterndes Schloss geerbt und war auch gar nicht darauf bedacht, durch Gewalt mehrere an sich zu reißen. Ihm gab ich mit Gutheißen meines Vaters meine Hand und brachte ihm eine schöne Strecke Landes mit mehreren festen Schlössern zum Brautschatz. Wir lebten so vergnügt wie im Himmel. Hanno von Schroffeneck fasste aber einen grimmigen Hass gegen mich und meinen Gemahl und wurde uns Todfeind. Indes verbarg er seinen Groll und ließ ihn nicht in öffentliche Feindseligkeiten ausbrechen. Nun musste mein Gemahl mit dem Kaiser in den Krieg gegen die wilden heidnischen Völker ziehen. Hanno hätte den Zug auch mitmachen sollen. Allein unter allerlei Vorwänden wusste er seine Rüstungen zu verzögern, blieb zurück und versprach bloß, dem Heer so bald wie möglich zu folgen. Während nun mein Gemahl mit seinen Leuten an den fernen Grenzen für sein Vaterland kämpfte und alle genug zu tun hatten, den übermächtigen Feind abzuhalten, brach der treulose Hanno in unser Land ein, und niemand war, der sich ihm widersetzen konnte. Er verwüstete alles weit umher und erstürmte ein festes Schloss nach dem anderen. Mir blieb nichts übrig, als mit meinen 2 lieben Kindern heimlich zu entfliehen. Mein guter alter Kuno war mein einziger Schutzengel auf dieser gefährlichen Flucht, auf der ich keinen Augenblick vor Hannos Nachstellungen sicher war. Er führte mich in dieses Gebirge, wo ich in diesem vor aller Welt verborgenen Tal einen so ruhigen Aufenthalt fand. Hier wollte ich nun weilen, bis mein Gemahl aus dem Krieg zurückkommen und unsere Habe dem unrechtmäßigen Besitzer wieder entreißen würde. Von Zeit zu Zeit zog Kuno aus dem Gebirge in die bewohntere Welt, Kunde von dem Krieg einzuholen. Allein immer kehrte er mit traurigen Nachrichten zurück, immer noch waltete der böse Hanno in unserem Land, immer noch dauerte der Krieg an den Grenzen mit abwechselndem Glück fort. Nun aber ist schon bald ein Jahr, dass mein guter Kuno krank ist, und seit dieser Zeit weiß ich nichts mehr von meinem treuen Vaterland und von meinem geliebten Gemahl. Ach, vielleicht fiel er schon lange unter dem Schwert der Feinde. Vielleicht kam Hanno, der mir mit seinen Leuten so nah ist, meinem geheimen Aufenthalt auf die Spur. Und was wird dann aus mir werden? Der Tod wäre noch das Beste, was mir begegnen könnte. Oh, redet doch mit den Köhlern, lieber Oswald, dass sie mich doch nicht verraten.
Was? Verraten? Sagte der Müller.
Ich stehe euch gut für alle. Jeder gäbe sein Leben für mich. Ehe der von Schroffeneck euch etwas zu Leid tun sollte, müsste er es mit uns allen aufnehmen. Seid daher außer Sorgen, edle Frau.
Ebenso sprachen die Kohlenbrenner, als ihnen der Müller die Sache vortrug.
»Er soll nur kommen«, sagten sie. »Dem wollen wir mit unseren Schürhaken den Weg weisen.«
Die gute Frau brachte indes ihr Leben unter beständigen Sorgen und Ängsten zu. Sie getraute sich kaum mehr aus der Hütte und ließ auch keines ihrer Kinder vor die Tür. Ihr Leben war sehr betrübt und kummervoll. Da es aber im Gebirge wieder ruhig wurde und man von den geharnischten Männern nichts mehr sah und hörte, wagte sie es einmal, einen kleinen Spaziergang zu machen. Es war nach langem Regen gar ein schöner, lieblicher Tag spät im Herbst. Einige hundert Schritte von ihrer Hütte war eine Art ländliche Kapelle. Sie war nur aus rohen Tannenstämmen erbaut und an der Vorderseite ganz offen. In der Kapelle sah man die Flucht nach Ägypten, ein sehr liebliches Gemälde, das Kuno einmal von einer seiner Wanderungen mitgebracht hatte, die gute Frau über ihre eigene Flucht zu trösten. Hinter der Kapelle erhob sich eine hohe Felsenwand, und vor der Kapelle standen einige schöne Tannen und beschatteten den Eingang derselben. Das Plätzchen hatte noch etwas Stilles und Trauliches, dass man mit Wehmut und Freude hier verweilte. Ein angenehmer Weg über grünen Rasen zwischen malerischen Felsen und Gesträuchen führte dahin. Dies war ihr liebster Spaziergang. Sie ging, nicht ganz ohne Bangigkeit, auch dieses Mal hin. Sie kniete mit ihren Kindern einige Zeit auf dem Betstuhl am Eingang der Kapelle. Die Ähnlichkeit ihres Schicksals mit dem der göttlichen Mutter, die auch mit ihrem Kind in ein fremdes Land flüchten musste, rührte sie. Und manche Zähre floss von ihren Wangen. Sie betete eine Zeit und setzte sich dann auf die Bank. Ihre Kinder pflückten indes an den Felsen umher Brombeeren, freuten sich, dass jede Beere gleichsam ein kleines glänzendes schwarzes Träubchen bilde, und entfernten sich nach und nach ziemlich weit. Als nun die Frau so einsam dasaß, sieh, da kam ein Pilgersmann zwischen den Felsen hervor und näherte sich der Kapelle. Er hatte nach Art der Pilger ein langes schwarzes Gewand an und einen kurzen Mantel darüber. Sein Hut war mit schönfarbigen Meeresmuscheln geziert, und in der Hand führte er einen langen weißen Stab. Er war, wie es schien, schon sehr alt, aber doch ein stattlicher, sehr wohlaussehender Mann. Seine langen Haare, die auf beiden Seiten der Scheitel schlicht herabhingen, und sein langer Bart waren weiß wie Schlehblüte, aber seine Wangen noch röter als die schönsten Rosen. Die Frau erschrak, als sie den fremden Mann sah. Er grüßte sie ehrerbietig und fing ein Gespräch mit ihr an. Sie aber war in ihren Reden sehr vorsichtig und zurückhaltend. Sie blickte ihn nur sehr schüchtern an, als wollte sie ihn erst ausforschen, ob sie ihm, als einem ganz Fremden, wohl auch trauen dürfe.
»Edle Frau«, sagte endlich der Pilger, »habt keine Furcht vor mir. Ihr seid mir nicht so fremd, als ihr denket. Ihr seid Rosalinde von Burgund. Ich weiß auch gar wohl, was für ein hartes Schicksal euch zwang, zwischen diesen rauen Felsen eine Zufluchtsstätte zu suchen. Auch euer Gemahl, von dem ihr nun schon 3 Jahre getrennt seid, ist mir recht wohl bekannt. Seit ihr hier in dieser abgelegenen Gegend wohnet,
hat sich in der Welt vieles verändert. Wenn euch je noch daran liegt, von dem guten Arno von Lindenburg zu hören und das Andenken an ihn in eurem Herzen noch nicht erloschen ist, so kann ich euch die fröhlichsten Nachrichten von ihm mitteilen. Es ist Friede. Mit Siegesgrenzen geschmückt, kehrte das christliche Heer zurück. Euer Gemahl hat seine geraubten Festen wieder erobert. Der Bösewicht Hanno rettete sich mit genauer Not in dieses Gebirge, und auch aus diesem hat er sich schon weiter flüchten müssen. Der innigste Wunsch eures Gemahls ist nun, euch, seine geliebte Gemahlin, wieder aufzufinden.
»O Gott«, rief jetzt die Frau, »welch eine Freudenbotschaft! O, wie danke ich dir, lieber Gott!«
Sie sank auf die Knie, und reichliche Tränen flossen über ihre Wangen.
»Ja«, sprach sie, »du, guter Gott, hast meine heißen Tränen gesehen, meine stillen Seufzer vernommen, mein unaufhörliches Flehen erhört. O Arno, Arno, dass mir doch bald der selige Augenblick würde, dich wiederzusehen und dir deine Kinder, die bei deiner Abreise noch ganz unmündig waren, vorzuführen, damit du nun aus ihrem Munde das erste Mal den holden Vaternamen vernehmest.«
»Ja, wohl zweifeln, du frommer Mann«, sagte sie zum Pilger, »ob ich meines Gemahls noch gedenke, ob nicht sein Andenken in meinem Herzen erloschen?«
»O, meine Kinder«,
rief sie jetzt ihren zwei Kleinen zu, die schüchtern in einiger Entfernung standen und den fremden Mann neugierig betrachteten.
»O, kommt ihr her?«
Beide Kinder kamen eilig.
»Du, Edmund«,
sprach sie jetzt zu dem Knaben, indem sie das Kind küßte und ermunterte, nicht scheu, sondern hübsch dreist zu sein,
»sage dem Mann hier das kleine Gebet, das wir alle morgen für den Vater beten.«
Der Kleine faltete, als ob es allzeit so sein müsste, auch wenn man es nur auswendig hersagte, andächtig die Hände und sprach mit sichtbarer Rührung, die Augen zum Himmel gerichtet, laut und mit Ausdruck:
»Lieber Vater im Himmel, sieh auf uns zwei arme Weißlein herab. Unser Vater ist im Kriege. O, lass ihn nicht umkommen. O, wir wollen auch recht fromm und gut sein, damit der liebe Vater Freude habe, wenn er uns einmal wieder sieht. Ach ja, erfülle unsere Bitte.«
»Und du, Blander«, sagte sie zum gelblockigen Mädchen mit den Rosenwangen, »sag, wie beten wir abends für den Vater, ehe wir uns schlafen legen?«
Das Kind faltete ebenso wie der Knabe die kleinen Händchen, schlug die blauen Augen zum Himmel auf und betete schüchtern mit sanfter, leiser Stimme:
»Lieber Vater im Himmel, ehe wir zur Ruhe gehen, flehen wir noch zu dir für unseren Vater auf der Erde. Lass ihn sanft ruhen, und dein Engel beschütze ihn vor feindlichem Überfall. Schenke auch der lieben Mutter sanften Schlaf, damit sie ihres tiefen Kummers ein wenig vergesse. Oder wenn du ihr auch den süßen Schlaf entziehen willst, so lass ihn auf die Augenlider des Vaters sanft herabsinken. O, möchte dieser Abend der letzte unserer traurigen Trennung sein, möchte bald der frohe Morgen jenes Tages anbrechen, an dem wir ihn wiedersehen.«
»Amen, Amen«,
sagte die Mutter, indem sie die Hände faltete und weinend zum Himmel aufblickte. Jetzt fing der Pilger mit einem Male an, laut zu weinen. In einem Augenblick hatte er die Verkleidung, Haare und Bart, Pilgermantel und Pilgerrock hinweggeworfen und stand nun in prächtiger, ritterlicher Tracht, in Gold und Purpur, in jugendlicher Schönheit, voll Kraft und Leben da, und breitete seine Arme weit gegen Frau und Kinder aus und rief mit lauter, tief gerührter Stimme:
»O Rosalinde, meine Gemahlin! O Edmund und Blander, meine liebsten Kinder!«
Die Frau war vom plötzlichen Freudenschrecken ganz betäubt. Die Kinder, die bei dem lauten Weinen des Pilgers eben zu ihrer Mutter aufgeblickt hatten, als wollten sie um Hilfe für den Mann flehen,
schauten, als sie jetzt ihren Namen hörten, um und erschraken über das Wunder, das sie zu sehen glaubten. Denn sie meinten, da die Mutter ihnen öfters aus der Legende erzählt hatte, nichts anderes, als der Kreis habe sich mit einem Mal in einen schönen Jüngling des Himmels, in einen Engel verwandelt. So schön kam ihnen ihr Vater vor. Denn wirklich war er auch der schönste Mann unter dem ganzen christlichen Heer. Oh, wie entzückt waren sie, als die Mutter ihnen nun sagte, der schöne Herr sei ihr lieber Vater, von dem sie ihnen so oft erzählt habe. Vater und Mutter und Kinder fühlten sich so glücklich, als wären sie schon im Himmel, und ein paar Stunden verschwanden ihnen wie ein paar Augenblicke. Rosalinde hatte aus den Reden ihres Gemahls vernommen, dass er unter starker Bedeckung spornstreichs hierher geritten sei, um sie hier abzuholen. Dass er aber wegen der steilen, gefährlichen Felsenwege sein Gefolge von Reitern zurückgelassen habe und in Pilgertracht, deren sich die Vornehmen damals oft bedienten, wenn sie unbekannt reisen wollten, zu Fuße vorausgeeilt sei, schneller bei ihr zu sein, sich unter dieser fremden Gestalt von ihrem Wohlbefinden und von dem Wohlverhalten seiner Kinder zu überzeugen und sie auf seinen Empfang vorzubereiten. Rosalinde fragte, wie es gekommen sei, dass er ihren Aufenthalt so sicher erfahren habe. »O Rosalinde«, sagte er, »unser Wiedersehen ist die Frucht deiner Wohltätigkeit gegen die armen Leute, besonders gegen die Kinder in diesem Tal. Darum hat Gott deinen Kindern den Vater wieder geschenkt. Ohne diese deine wohltätigen Gesinnungen hätten wir uns nicht so bald, ach vielleicht gar nicht mehr gesehen. Denn überall warst du von unseren Feinden umgeben, und leicht hättest du in ihre Hände fallen können. Erst nachdem ich mit meinen Leuten im Gebirge angekommen war, entfloh Hanno mit den Seinigen über alle Berge. Sieh da«, sprach er und zeigte ihr das gefärbte Ei mit dem Spruch, »Vertrau auf Gott, er hilft in Not.« Dieses Ei ward in der Hand Gottes das Mittel, uns wieder zu vereinigen. Ich hatte lange Zeit Leute ohne Zahl ausgesendet, dich zu suchen, aber immer vergebens. Da kam einmal Eckbert, einer meiner Edelknechte, den ich schon für verloren hielt, weil er mir gar lange ausblieb, von einem Ritt zurück. Er war in einen Abgrund gestürzt und wäre da bald verhungert. Ein fremder Jüngling rettete ihn mit einem paar Eier vom Hungerstod und ließ ihm noch obendrein dieses Ei mit dem schönen Spruch zum Andenken an seine Rettung. Eckbert zeigte mir das Ei. Aber lieber Himmel, wie erstaunte ich! Auf den ersten Blick erkannte ich deine Hand. Augenblicklich saßen wir auf und ritten dem großen Marmorbruch zu, in dem der gute Jüngling arbeitete. Dieser zeigte mir den Weg hierher. Hättest du den schönen, freundlichen Gedanken nicht gehabt, den Kindern mit den bunten Eiern ein Fest zu machen? Hättest du bei den leiblichen Wohltaten nicht auf den Geist so schön Bedacht genommen und die schönen Denkreime nicht auf die Eier geschrieben? Wäret ihr alle, du mein lieber kleiner Edmund da und du meine kleine holde Blanda, gegen einen fremden Jüngling nicht so wohltätig gewesen. Oh, so wäre uns der heutige Freudentag nicht geworden. Auf jeder milden Gabe, sei sie auch noch so klein, ruht doch immer der Segen des Höchsten, wenn sie aus reinem Herzen und ohne Hoffnung einer Vergeltung gegeben wird. Sie ist ein Samenkorn, das reichliche Früchte trägt. Unter Gottes Leitung bringt sie uns oft auf Erden schon großes Heil. Merkt euch das euer Leben lang, ihr lieben Kinder. Gebt den Armen gerne, sucht anderen einen frohen Tag zu machen, gleicht eurer Mutter, helft anderen aus der Not, und euch wird auch geholfen werden. Erbarmet euch, und ihr werdet auch Erbarmen finden. Freudig werdet ihr dann auf Gott vertrauen können, und die felsenfeste Wahrheit auf der zerbrechlichen Eierschale da, die heute so schön in Erfüllung ging, wird auch fernerhin an euch herrlich in Erfüllung gehen. Er wird euch nie ohne Hilfe lassen. Dies seht ihr aus dieser Geschichte. In Gold und Perlen werde ich deshalb dieses Ei fassen und zum steten Andenken in unserer Burgkapelle am Altar aufhängen. Indes war es Abend geworden, und schon glänzte hier und da ein Sternlein am klaren Himmel. Graf Arno ging mit seiner Gemahlin am Arm ihrer ländlichen Wohnung zu, und die zwei Kleinen gingen voraus. Hier erwartete sie neue Freude. Der Edelknecht und Fridolin, sein Erretter, waren hier und hatten sich indes mit Kuno unterhalten, den die Ankunft seines geliebten Herrn schon fast gesund gemacht hatte. Der gute Jüngling Fridolin, dem die Gräfin die Eier geschenkt hatte, kam zuerst herbei und grüßte sie und die Kinder als alte Bekannte auf das Freundlichste und Freudigste. Dann trat Eckbert, der Edelknecht, den die Eier vom Hungerstod gerettet hatten, ehrerbietig herbei und sagte: »Lasst mich, teure Gräfin, die wohltätige Hand küssen, die mir unter Gottes Leitung das Leben rettete.« Den braven Kuno umarmte der Graf als seinen treuesten Diener, und auch dem wackeren Müller, der festlich geputzt in seinem hellblauen Sonntagsrock dastand, schüttelte er mit dankbarer Rührung treuherzig die Hand. Sie speisten am Abend alle zusammen und waren von Herzen fröhlich und vergnügt. Am anderen Morgen aber war großer Jubel im ganzen Tal. Die Nachricht, der Gemahl der guten Frau, ein vornehmer Herr, sei angekommen, setzte alles in Bewegung. Groß und klein kam herauf, ihn zu sehen, und die kleine Hütte ward ganz von Leuten umringt. Der Graf trat mit seiner Gemahlin und seinen Kindern heraus und grüßte die Leute auf das Liebreichste und dankte ihnen für alles Gute, das sie seiner Gemahlin und seinen Kindern erwiesen hätten. »Oh, nicht wir sind ihre Wohltäter«, sagten die Leute mit Tränen in den Augen. »Sie ist unsere große Wohltäterin.« Der Graf unterhielt sich lange mit den guten Leuten und sprach mit einem jeden aus ihnen. Und alle waren über seine Freundlichkeit entzückt. Indes hatte das Gefolge des Grafen mit Hilfe einiger Kohlenbrenner einen Weg in das Tal gefunden. Unter dem Klang der Trompeten kamen mehrere Ritter und eine Menge Knappen zu Pferd und zu Fuß zwischen zwei waldigen Bergen hervor, zogen in das Tal herein, und ihre Helme und Spieße leuchteten im Glanz der Sonne wie Blitze. Alle begrüßten ihre wiedergefundene Gebieterin mit hoher Freude, und ihr Freudenruf hallte rings von den Felsen zurück. Graf Arno blieb noch einige Tage hier. Am Abend, bevor er mit seiner Gemahlin und seinen Kindern, mit Kuno und dem übrigen Gefolge abreiste, gab er noch allen Bewohnern des Tales eine große Mahlzeit. Der Müller und die Köhler saßen zwischen Rittern und Knappen, und die Tafel sah sehr bunt aus. Am Ende der Mahlzeit beschenkte der Graf seine ländlichen Gäste, vorzüglich den Müller, noch sehr reichlich. Martha blieb in den Diensten der Gräfin. Für die Mutter und Geschwister des guten Jünglings Fridolin sorgte er noch ganz besonders. Zu den Kindern der Köhler aber sagte er: »Für euch, ihr lieben Kleinen, will ich zum Andenken an den Aufenthalt meiner Gemahlin unter so guten Leuten eine kleine Stiftung machen. Jedes Jahr sollen auf Ostern allen Kindern Eier von allen Farben ausgeteilt werden.«
»Und ich«, sprach die gute Gräfin, »will diesen Gebrauch in unserer ganzen Grafschaft einführen und dort zum Andenken meiner Befreiung alle Jahre auf Ostern gefärbte Eier unter die Kinder austeilen lassen.« Dies geschah auch. Die Eier nannte man Ostereier, und die schöne Sitte verbreitete sich nach und nach durch das ganze Land. Die Leute an anderen Orten, die den Gebrauch nachmachten, sagten: »Die Erlösung der guten Gräfin aus ihrem Felsental und jenes Edelknechtes aus dem Abgrund vom nahen Tod geht uns nicht so nahe an, ihr Andenken jährlich zu feiern.
Die bunten Eier jedoch sollen unsere Kinder an eine größere, herrlichere Erlösung erinnern, die uns sehr nahe angeht. An unsere Erlösung von Sünde, Elend und Tod, durch denjenigen, der vom Tode auferstand. Das Osterfest ist das rechte Erlösungsfest. Und die Freude, die wir da den Kindern machen, ist ganz dem Sinn des Erlösers gemäß. Die Liebe, die gerne groß und klein erfreut, ist ja die Summe seiner heiligen Religion und das schönste Kennzeichen seiner wahren Verehrer. Ja, die Sitte, den Kindern Eier zu schenken, kann auch den Eltern und allen Menschen eine schöne Erinnerung an die Vaterliebe Gottes gegen uns Menschen, gleichsam ein Pfand der wohlwollenden Gesinnungen seines treuen Vaterherzens sein. Denn der Mund der Wahrheit hat es ja selbst gesagt. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohne, der ihn um ein Ei bittet, einen Skorpion geben könnte? Wenn nun ihr euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, die beste aller Gaben, den guten Geist geben.